Der RS3 Podcast. Fokus am Montagabend. Mein Name ist Hannes Hug. Stellt euch vor, ihr hört Nachrichten im Radio, so wie vielleicht vorhin, und die Rede ist vom Nahen Osten, vom Konflikt in und zwischen Palästina und Israel. Dann, das wage ich jetzt einfach mal zu behaupten, schaltet ihr den inneren Empfänger auf Stumm und hört weg. Der Grund? Schon viel zu lang dauert der Konflikt. Ist zu weit weg, zu kompliziert, man weiss gar nicht so genau, um was es geht. Und ein Ende ist nicht absehbar. Meistens ist in täglicher Berichterstattung die Rede von neuen Kämpfen oder einem weiteren Scheitern von der Politik. Und kaum einmal geht es ums Leben der Menschen in Palästina. Wie lebt man eigentlich dort? Wie gestaltet sich der Alltag? Gibt es das überhaupt Alltag? Oder wie muss man sich das vorstellen, im permanenten Ausnahmezustand zu leben? Frau Hiam Awad Marzouga ist Chefärztin am Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Das Spital ist das einzige für Baby und Kleinkinder in ganz Palästina. Hiam Awad Marzouga, gegenwärtig sind Sie auf Vortragsreise in der Schweiz. Sie erzählen über das Leben in Bethlehem. Wie sind Sie hierher gekommen? Wie sind Sie hierher gereist? Wie muss ich mir das vorstellen?
Es ist so, ich lebe in Bethlehem. Und Bethlehem ist momentan abgeriegelt mit einer Mauer. Und alle Palästinenser müssen eigentlich nach Amman fahren und den Flughafen von Amman benutzen, um ins Ausland zu gehen. Ich aber als Chefärztin und Arbeiterin in der Kinderhilfe Bethlehem und mit der Unterstützung von der Kinderhilfe Bethlehem konnte ich eine Sondergenehmigung bekommen, über Tel Aviv auszureisen. Mhm. Genau. Mhm. Und jetzt mit dieser Ausreise kann ich nur an diesem Tag, wo ich fliege, ein Erlaubnis bekommen. Und da muss ich an einem Checkpoint und ich bleibe nicht im Auto. Ich müsste als Palästinenserin aussteigen, untersucht werden, dann geht es weiter nach Jerusalem und Tel Aviv. Dieses Mal aber habe ich ein Glück gehabt, dass ein Fahrer gesagt hat, wir probieren es mal, dass du im Auto bleibst. Und wir sind doch an einem Checkpoint gegangen. Ich bin neben dem Fahrer geblieben und der Soldat hat gewunken und ich musste dieses Mal nicht aus dem aussteigen und untersucht werden.
Das sind jetzt ganz viele Begriffe auf einmal gefallen. Sie haben zum einen gesagt, es ist eine Mauer, dann gibt es einen Checkpoint. Ich möchte das mal ein bisschen auseinandernehmen und ein bisschen genauer wissen. Also wie muss ich mir das vorstellen? Ist rund um Bethlehem herum eine Mauer, die wird bewacht? Niemand darf raus, der drin ist oder eben nur mit Sonderbewilligung? Oder wie ist das?
Sie müssen sich vorstellen, der Mauer ist um Bethlehem herum Richtung Jerusalem. Mhm. Aber zu anderen Städten in der Westbank gibt es keine Mauer. Also Bethlehem ist offen zur südlichen Seite, zur anderen arabischen Städte. Aber nach Jerusalem hin ist kein Zugang.
Mhm. Und Sie haben jetzt gesagt, da gibt es einen Checkpoint, da werde ich kontrolliert. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie haben gesagt, Sie haben jetzt Glück gehabt und wurden durchgewunken. Wie ist die Situation, wenn man so unterwegs ist?
Es ist so, dieser Mauer Richtung Jerusalem hat zwei Tore, zwei große Tore. Und an diesen Toren stehen Soldaten, die Leute einfach untersuchen, wenn sie nach Jerusalem reingehen. Und das nennen wir Checkpoint. Das ist ein Hindernis für uns. Also alle Palästinenser, die in Bethlehem wohnen, können Jerusalem nicht erreichen, die 10 Kilometer von denen entfernt ist. Dafür brauchen wir eine besondere Genehmigung und man muss einen ernsten Grund geben, wie ein Krankheitsfall oder etwas Akutes, damit man eine Genehmigung bekommt, um durch diese Mauer zu gehen.
Sie haben jetzt vorhin erwähnt, ich bin die Chefärztin des Caritas Baby Hospitals. Ich habe eine Bewilligung gekriegt. Das heißt, die Mehrheit der Menschen, die Mehrheit der Palästinenser in Bethlehem, die können nirgendwo hin, nehme ich an, wenn sie, ja, man muss eben Gründe haben, triftige Gründe, ist das so?
Genau. Also die Leute von Bethlehem haben keine Chance, Bethlehem zu verlassen, Richtung Jerusalem oder Richtung Tel Aviv. Die können sich nur noch in der Westbank bewegen. Und sogar da muss ich etwas sagen. Auch zwischen den Westbank, der Städte der Westbank, also innerhalb der palästinensischen Städte, gibt es auch Checkpoints und Hindernisse. Und ich wundere mich manchmal, warum. Denn die trennen zwei palästinensische Staaten. Aber die sind halt da und die sind auch ein Hindernis, sodass auch wir dazu neigen, uns nicht innerhalb der palästinensischen Gebiete zu bewegen, damit wir nicht an diesen Checkpoints schikaniert oder gestoppt werden. Mhm. Also bewege ich mich fast nur noch in Bethlehem.
In einem sehr engen Radius. Ich habe gelesen, in der Westbank, das ist ein Gebiet etwa so groß wie der Kanton Bern in der Schweiz, befinden sich 580 solche Checkpoints. Ein Drittel davon ist nicht fest, das heißt, sind fliegende Checkpoints. Also wenn man eine Reise, sich bewegen will außerhalb dieses Radius, kann man offenbar gar nicht sagen, wie lange man braucht. Man muss offenbar bis zu 2-3 Stunden an einem solchen Ort warten. Das ist ja unglaublich zermürbend, oder?
Genau, man muss immer frühzeitig weggehen, damit man mit dieser Zeit rechnet. Zum Beispiel, mein Mann arbeitet an der Uni in Birzeit, in Ramallah, und um 8 Uhr gehen die Unterrichten. Er ist Professor an der Uni Birzeit. Also er muss manchmal das Haus um 5 Uhr verlassen, damit er garantiert, dass er rechtzeitig dort ankommt. Der Dauer ist abhängig von der Lage und von der Checkpoints. Das könnte 1,5 Stunden sein, das könnten aber 3,5 Stunden sein. Und man wird immer wieder überrascht mit diesen fliegenden Checkpoints dazu. Und je nachdem, wie die Laune von den Soldaten an diesem Checkpoint ist, können große Schlangen dastehen und keiner kann sich bewegen, bis der Soldat winkt und einem erlaubt, weiterzufahren.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass das auch so ein Klima der Angst und Paranoia eigentlich, und zwar ist auf beiden Seiten, oder? Wie ist das, die Stimmung an solchen Checkpoints?
Die Stimmung ist der Wut mehr als etwas anderes. Der Wut, warum ist passiert? Was haben Sie davon, wenn Sie mich stoppen, wenn Sie mich verhindern, zu meinem Ziel zu gehen?
Wie verändert man sich so, wenn man so systematisch eigentlich drangsaliert und eingesperrt wird? Sie haben jetzt Wut erwähnt. Gibt es da auch andere Züge, die einem an einem selbst auffallen? Wie sind die denn?
Also ich finde, dass die Leute sich verändert haben Richtung Resignation. Viele der Menschen bei uns sind gepackt von Müdigkeit, Hoffnungslosigkeit, Frustration. Man versucht, dieser Situation zu verstehen und kann das doch nicht verstehen. Man sieht keine Veränderungen oder positive Veränderungen und das schlägt sich auf den Körper, dass man müde wird, dass man uninteressiert ist, schlapp nur rumläuft. Bei mir hat sich das so verändert in der Richtung, dass ich versuche, als Schutzmechanismus mich zu isolieren. Ich höre keine Nachrichten, ich lese keine Zeitung, ich beschäftige mich nur mit meiner Arbeit im Spital, freue ich mich über meine Kinder und ihre Noten in der Schule und höre nicht was anderes. Und so schütze ich mich vor immer Wut zu haben und resigniert zu sein.
Kann man denn vor einer solchen Situation, in der Sie leben, überhaupt noch sich andere Sachen auch noch suchen? Also etwas, was einem vielleicht Freude schenken würde. Sie haben jetzt die Kinder erwähnt, Ihre Arbeit am Krankenhaus, über die wir auch noch reden werden. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Hat das gar keinen Platz mehr im Kopf, wenn man so leben muss?
So richtige Freude am Leben hat man eigentlich nicht. Auch wenn ich mich entspannen will und andere besuchen will, um eine richtige Gesellschaft zu haben, um Freude an diesem Besuch zu haben, reden sie auch über die Probleme und über das Eingesperrtsein, über die Arbeitslosigkeit, über die Armut. Also ich muss kämpfen, um Freude an etwas zu haben. Ich suche Kinder, die in meinem Spital sind und wieder lachen. Ich schaue mir das Garten an, wie die Blumen wieder wachsen und wie sie rot und gelb werden. Das sind so Kleinigkeiten, über die man sich freut. Also man muss kämpfen, um Freude am Leben zu haben, eigentlich.
Wie ist denn so die Solidarität unter Freunden, wenn man so gemeinsam, das gibt ja auch ein starkes Gemeinsamkeitsgefühl, oder täusche ich mich da? Ist da jeder plötzlich auch für sich?
Stimmt, eigentlich, wenn wir nicht alle gleichzeitig betroffen wären, würden wir durchdrehen und verrückt werden. Aber dadurch, dass es ein gemeinsames Problem hat man eine gewisse Solidarität mit den anderen und die anderen mit uns, und so geht es weiter.
Sie kommen aus einer christlichen Familie, Sie haben 6 Geschwister, haben in Deutschland studiert, darum sprechen Sie auch so gut Deutsch. Sie sind 94 zurück nach Bethlehem. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum geht man denn eigentlich dahin zurück, wo das Leben voraussichtlich nicht wirklich gut sein wird und bleibt nicht da, wo man denkt, okay, hier habe ich wenigstens eine Perspektive.
Ja, stimmt, aber ich komme aus Bethlehem und man ist stolz, in Bethlehem zu sein. Ich habe eine große Familie und man sehnt sich danach, immer mit den Geschwistern und mit der Familie zu sein. Und mein Vater ist eigentlich ein Patriot, der hat uns allen 7 gesagt, ihr sollt zurückkommen und das Heimatland dienen. Und das haben wir auch uns zum Ziel gemacht. Wir haben alle 7 studiert und sind alle zurückgekommen. Und ich habe es nicht bereut. Also 1994 bin ich zurückgekommen, als es noch Hoffnung war. Da war die palästinensische Stadt reingekommen und die ganze Welt hat versprochen, die palästinensische Stadt zu unterstützen und jetzt geht es aufwärts. Und so, ich bin voller Hoffnung und Freude zurückgekommen. Jetzt ist das anders. Manchmal bereue ich das, aber trotzdem, man kann nicht so im Ausland leben. Irgendwo ist man doch fremd da.
Also man hat eine starke Verbundenheit zu der Heimat. Kann es auch sein, dass man, je weniger dieses Ziel eines eigenen Landes, das dann auch so ist, wie man sich das vorstellt, wie unrealistischer das erscheint, desto größer ist auch die Projektion darin. Also dass man sagt, das wird dann so toll sein und das einem eigentlich nährt, das eigentlich einem das Überleben auch hilft. Kann man das so sagen?
Ja, wenn man im Ausland ist, denkt man nur an die positiven Sachen im Heimatland. Jetzt werde ich zurückgehen, jetzt werde ich etwas aufbauen, meine Arbeit und so. Und man verdrängt die Schwierigkeiten. Einem werden die Schwierigkeiten erst bewusst, wenn man wirklich im Lande ist.
Sie gehören zu der, Anführungsschlusszeichen, privilegierten Menge von Menschen in Palästina, die ausreisen dürfen, wenn auch mit Einschränkungen und gehen können. Haben Sie denn Verständnis für Menschen, die auch gehen können und gehen? Oder finden Sie, ja, nein, du müsstest jetzt eigentlich hier bleiben, weil sonst gibt es noch mehr Brain Drain und wir haben am Schluss wirklich nur noch Menschen hier, die dann vielleicht auch nicht mehr imstande sind, das alles zu handeln?
Ich finde es schade, dass viele Auswanderer, besonders die Christen, die palästinensischen Christen, aber ich habe schon Verständnis. Man kann dort nicht auf Ewigkeit bleiben. Man ist eingesperrt. Ich will auch nicht, dass meine Kinder in Bethlehem bleiben. Denn die werden nie die Freiheit kennenlernen, die werden nie richtige Chance haben auf eine richtige Zukunft. Also ist es mir sehr verständlich. Und auch Studierende, palästinensische Studierende, die im Ausland gerade studieren, die meisten, die wollen nicht zurückgehen. Wohin?
Ich habe gehört, dass sogar Assistenzärzte bei Ihnen an der Klinik, die dann ein Praktikum machen in Jordanien, nicht mehr zurückkommen. Das ist ja eigentlich noch schwierig. Wie überzeugen Sie die Leute trotzdem, quasi Anführungsschlusszeichen, treu zu bleiben und zurückzukommen? Was können Sie den Menschen bieten?
Eigentlich ist das schwierig, sie zu überzeugen. Und momentan haben wir Probleme, Ärzte, die weggehen, zu ersetzen. Denn ein Nachwuchs gibt es da nicht. Wir versuchen so weit wie möglich, die Leute zu motivieren, in dem Sinne, dass sie Erfolg an ihrem Arbeit sehen, in dem Sinne, dass wir Ziele setzen, wo wir unser Spital verbessern wollen. Zum Beispiel, wir wollen eine Fachrichtung jetzt machen und dieser Arzt muss das übernehmen und er könnte da Karriere machen und weiter das selber entwickeln. Und so sind manche doch motiviert und kommen zurück.
Sie haben vorhin Ihre Kinder erwähnt, also Sie haben 2 Söhne, 10,5 und 12 Jahre alt. Sie haben gesagt, Sie möchten, dass die auch im Ausland studieren können. Gibt es denn auch quasi für Sie Pläne, wie Sie das jetzt machen? Also kann man denn seine Kinder so einfach auch ins Ausland schicken? Oder wie ist das?
Ich bin wieder privilegiert, dass mein Mann in Amerika studiert hat und damals habe ich darauf bestanden, dass er zurückkommt und neulich hat er mir Vorwürfe gemacht, warum hast du das mit uns gemacht? Er war in Amerika und er hat ein amerikanisches Passport und meine Kinder haben das automatisch von dem Vater bekommen. Und meine Pläne sind so, wenn sie 18 sind, sollen sie in Amerika studieren und sich entscheiden, dort zu bleiben. Für andere Leute müssen sie besondere Noten, gute Schulnoten haben. Und die Eltern müssen schon Geld haben, um ins Ausland zu landen. Es ist nicht leicht.
Wir hören eine Musik, die Sie sich ausgesucht haben. Es ist eine Musik aus der Zeit in Deutschland. Es ist Sandra. Das war damals in der Hitparade, so 80er Jahre. Was verbinden Sie mit diesem Lied, Maria Magdalena?
So erinnere ich mich an der Zeit, wo ich in Deutschland war, so ungefähr an meiner Jugend. Dieses Lied war neu und ich habe sie öfters gehört und ich denke noch gerne an der Zeit in Deutschland, wo ich frei mich bewegen konnte und wo wir nicht so bedrückt waren von den ganzen politischen Ereignissen.
Wäre es drin.
Sandra mit Maria Magdalena, gewünscht von unserem heutigen Fokusgast, der Hiam Awad Marzouga. Sie ist Chefärztin am Caritas Baby Hospital in Bethlehem, dem einzigen Spital für Kleinkinder in Palästina. Das Leben in Palästina, abseits von Schlagzeilen und Schlagworten in der täglichen Berichterstattung, das ist heute das Thema bei uns im Fokus. Frau Marzouga, Sie sind Chefärztin an diesem Kinderspital. Ein Kinderspital in der Schweiz, das hat alles, was es braucht. Die Kinder kommen ja mit sehr oft sehr speziellen Erkrankungen ins Spital. Soweit ich weiß, bei Ihnen wird das, glaube ich, anders sein. Wie denn?
Eins muss ich sagen, als ich in Deutschland studiert habe, habe ich meine ganzen Praktika im Kinderspital von Bethlehem verbracht. Und es hat mich schon immer fasziniert, was mit europäischem Geld für unsere Kinder in Palästina gemacht wird.
Zu meinem Verständnis, Sie haben studiert und sind dann immer zum Praktikum nach Bethlehem geflogen und sind dann wieder nach Deutschland zum Studium. Also Sie sind gependelt sozusagen.
Genau, ich musste immer meine Eltern besuchen, einmal im Jahr. Und während dieser Zeit, meiner Urlaubszeit, habe ich Praktika auch mitgemacht, sodass ich nicht nur Urlaub hatte.
Okay.
Und das hat mich fasziniert, also was dieses Spital an Leistungen hat. Und nachdem ich fertig war, vor 17 Jahren bin ich zurückgekommen. Und manchmal habe ich mir gedacht, ich habe mit einem neuen Medizin zu tun. Denn die Krankheiten in Bethlehem sehen anders aus, sind massiver. Ein Beispiel, ein Kind, was Durchfall und Erbrechen hat, kommt in Bethlehem in einer Zustand, den ich nicht gesehen habe. Die sind so dehydriert.
Ausgetrocknet.
Ausgetrocknet, ja. Genau. Ja. Und eine andere Sache zum Beispiel ist die Unter- und Fehlernährung. Das habe ich nicht in Deutschland gesehen. Und es kommt öfters vor, bis jetzt sehen wir das. Es ist nicht selten, dass ich ein 2 Monate altes Kind sehe, was immer noch beim Geburtsgewicht geblieben ist. Oder 5 Monate altes Kind, immer noch 4 Kilogramm schwer. Und die genetischen Erkrankungen sind auch für mich was Neues gewesen. Denn es gibt so Krankheiten, die so klein geschrieben in den medizinischen Büchern. Bei mir im Spital sehe ich sie als Hauptkrankheiten.
Also sie sind schon fast ein bisschen antiquierte Krankheitsbilder, die bei uns in unserer Wohlstandsgesellschaft eigentlich nicht mehr stattfinden. Verstehe ich Sie da richtig?
Ja, stimmt. Ja. Also hier sehen Sie diese Krankheiten nicht so in dem Maße. Denn wir haben bei uns Leute, die Cousinen und Cousins immer untereinander heiraten. Manchmal weiß ich, dass frage ich der Vater und die Mütter, seid ihr verwandt? Die sagen, ja, wir sind verwandt. Unsere Eltern sind auch verwandt, unsere Großeltern sind verwandt. Und so kommt es zu dieser Krankheit gehäuft in dieser Familie vor.
Das heißt also, diese systematische Isolation, die lässt nicht mehr genug Nahrungsmittel durch, sie lässt aber auch nicht mehr eine Auffrischung des Genpools eigentlich zu, kann man sagen.
Genau.
Und das führt dann zur Inzucht sozusagen.
Genau, das verstärkt diese Inzucht. Denn die Leute haben nicht die Möglichkeit, sich zu bewegen, zu einem anderen Dorf zu gehen und andere Mädchen woanders kennenzulernen. So bleiben sie in ihrem Dorf.
Das sind Zustände, die hören sich an wie vor 150, 200 Jahren vielleicht hier, finde ich schon. Also ich habe immer gedacht, in Palästina hat es wenigstens genug zu essen, aber offenbar ist das auch nicht so. Wenn Sie sagen, ein Kind bleibt im Geburtsgewicht, auch nach 4 Monaten und so weiter, das sind ja unglaubliche Geschichten.
Ja, in Palästina gibt es genug zu essen, aber man muss sich leisten, das zu kaufen. Und viele Leute sind momentan arm Und die Arbeitslosigkeit ist höher als je zuvor. Und die Eltern sind, die Mütter sind selber unterernährt und haben nicht genügend zum Stillen. Und wenn sie Milch kaufen, dann verdünnen sie das, um zu sparen, damit dieser Boxenmilch länger anhält. Und das ist so ein Teufelskreis. Also es gibt genügend zum Essen, aber man kann sich nicht leisten, das zu kaufen.
Also abgeriegelt, diese Isolation hat wahnsinnige Konsequenzen. Zuerst sieht es aus, als würde man einfach sich nicht bewegen können, aber das hat ganz viele Folgen. Was gibt es denn da sonst noch in Ihrem Alltag? Also was Sie so sehen oder wo Sie am meisten zu kämpfen haben?
Also erstmal die traumatisierten Menschen, die traumatisierten Kinder. Das ist etwas, was wir tagtäglich sehen. Kinder haben Angstzustände durch die Situation. Die Männer, die haben immer den Stolz, dass sie die Ernährer der Familie sind. Und jetzt sind sie nicht mehr die Ernährer der Familie. Und manchmal schaffen sie es einmal oder zweimal im Monat zu arbeiten und das reicht nicht, um die Familie zu ernähren. Und das schlägt sich in Aggressionen, manchmal auf die Frau und auch auf die Kinder. Und das bekommen die Kinder alles mit. Also wir haben Familienprobleme. Wir haben auch ein Problem, dass diese Abriegelung und diese Checkpoints die Familie verhindert, zusammenzubleiben. Zum Beispiel, mein Mann arbeitet in Ramallah, aber er kann nicht jeden Tag hin und her gehen, wenn er 3 Stunden unterwegs ist, manchmal noch länger beim Hin- und Zurückkommen, dann bleibt er in Ramallah. Und so bin ich getrennt von meiner Familie. Also die Familie auch als solche ist beeinträchtigt. Es beeinträchtigt jede Sache in unserer Gesellschaft. Und meine Nachbarinnen geht es genauso. Ihre Männer arbeiten woanders und dann bleiben sie über die Woche dort.
Das heißt eigentlich, wenn man jetzt von einem Laienverständnis von Erster Hilfe und Medizin spricht, denkt man, okay, ich muss einfach schauen, dass der Organismus quasi weitergeht, beziehungsweise ja, man muss schauen, ein dehydriertes Kind braucht wieder Flüssigkeit und man muss Essen bringen und so weiter und so fort. Aber da tut sich ja auch ein großer Teil von psychologischer Hilfe oder Hilfeleistung auf. Wie machen Sie das? Wie fangen Sie das auf? Oder können Sie das überhaupt auffangen?
Also in unserem Spital versuchen wir unser Bestes. Also unsere Hauptaufgabe im Babyhospital von Bethlehem, der unterstützt von der Kinderhilfe Bethlehem, ist, die Mutter und ihr Kind zu unterstützen. Wir versuchen, diese Kinder gesund zu halten und eine Krankheit entweder zu therapieren und aber auch vorzubeugen. Wir haben eine Mutterschule und Mutterberaterin, die diese Frauen begleitet und unterstützt. Wir haben auch jüngere Mütter. Manchmal, wenn ich mit denen rede, habe ich das Gefühl, die sind selber Kinder. Die brauchen Beratung, dass sie ihr Wissen erweitern, wie sie zurechtkommen, wenn sie Krankheiten haben. Und auch wenn ihre Kinder chronisch krank sind, brauchen sie eine gewisse Begleitung und Unterstützung, besonders bei hoffnungslosen Sachen. Da sehe ich unsere Aufgaben. Bei den Kindern ist das so, dass wir entdecken, wo es manchmal an psychologische Gründe gibt. Zum Beispiel ein Kind, der öfter zu uns gekommen ist, wegen Bauchschmerzen. Und wir machen immer wieder Untersuchungen und es gibt keinen Grund da. Da passen wir schon auf, ja, also jetzt ist ein psychologisches Problem dahinter. Wir haben eine Sozialarbeiterin, die Fälle, wo ich denen die Fälle dann überweise und dann studieren sie die Fälle, die gehen nach Hause, versuchen da eine gewisse Lösung für die Familie zu finden.
Wie verändert sich denn für Sie selbst auch Ihre Vorstellung von Ärztin sein? Kann ich mir vorstellen, dass man ja da ein ganz anderes Bild auf seine Aufgabe oder auf seine Aufgabe kreiert. Also ich würde mir jetzt vorstellen, ich wäre eher der Feuerwehrmann oder die Feuerwehrfrau als das klassische Bild deiner Ärztin. Wie ist das?
Also bei mir fühle ich, dass ich nicht nur Ärztin, sondern auch Mutter von diesen Kindern, die kommen. Also ich versuche oder wir versuchen alle, auch die Krankenschwester, die bei uns arbeiten, wir behandeln die Kinder wie unsere Söhne und Töchter so ungefähr und bleiben dran, bis wir eine Lösung für sie gefunden haben.
Wie ist es denn mit der Kapazität? Ich nehme an, dass es ein großes, ungleiches Verhältnis gibt, auch zwischen Leuten, die Hilfe brauchen und vielleicht nicht alle die Hilfe kriegen können. Wie ist das?
Ja, man kann nicht, besonders in der Sozialabteilung, man kann nicht alle helfen. Aber man versucht da Prioritäten zu stellen und Kriterien zu stellen, an denen sich da abgrenzen kann. Denn die soziale Hilfe hat keine obere Grenze und man kann nicht wirklich immer die Deckel offen halten.
Also Sie lösen tatsächlich wirklich gesellschaftlich elementare Probleme oder versuchen die auch zu lösen. Jetzt in der Schweiz ist es jetzt schon massiv kalt geworden, der Winter ist da. Ich nehme an, in Palästina gibt es auch einen Winter. Wie sieht das aus?
In Palästina oder in Bethlehem gibt es doch kältere Tage. Manchmal schneit es sogar. Und die Häuser und die Familien sind nicht so drauf eingestellt in dem Sinne, weil sie arm sind, können sie keine Heizung sich leisten. Die Häuser sind sehr bescheiden und manchmal miserabel. Wasser kann auf dem Boden fließen im Winter. Fenster sind nicht richtig zu, die Türen sind nicht dicht und die Kinder schlafen in einem Raum, wo die Luft einfach durchgeht und es kommt öfters vor. Oder jeder Winter sehen wir Kinder mit gefrorenen Füßen, die kommen mit Schwellungen und andere denken, das ist eine Allergie, aber das ist echt Frierung vor der Kälte. Und eine neue Sache, die für mich war, ist Unterkühlung von Neugeborenen. Wir bekommen Neugeborenen, die nur 28 Grad haben. Wenn man der Thermometer tut, steigt die Temperatur einfach nicht. Wenn ich sie untersuche, wird meine Hand selber kalt. Also die Neugeborenen sind besonders da sensibel, weil sie kein Fett auf die Haut haben und es kommt zu Unterkühlung und das kann tödlich sein.
Wie können Sie dem begegnen? Also natürlich mit klassischen Mitteln, aber wie machen Sie das?
Also im Spital haben wir eine moderne, eine gute Medizin, die gut von der Kinderhilfe Bethlehem unterstützt, in dem Sinne, dass wir immer auf dem besten Stand wissenschaftlich bleiben. Ich könnte mich immer an Kurse teilnehmen und mein Wissen erweitern. Lehrer vom Ausland kommen und machen Unterricht bei uns. Und bei diesen unterkühlten Neugeborenen, die werden aufgenommen in einem Inkubator und dann erhöhen wir die Temperatur langsam. Wir dürfen nicht von 28 auf 40 oder auf 36 Temperatur, meine ich, steigen. Die werden langsam erhöht und viele machen das. Manchmal denke ich mir, Gott hat seine Hand auf unser Spital getan, denn die Kinder kommen einfach am Sterben und irgendwie überleben sie das und das ist schon eine Freude, in unserem Spital dort zu arbeiten.
Ein großes Problem in dem Zusammenhang, kann ich mir vorstellen, ist ja eben diese eingeschränkte Bewegungsfreiheit. Also wenn jemand nicht in Bethlehem sein Kind zur Welt bringt, sondern irgendwo ein bisschen abgelegen, dann sind doch das schon wieder zusätzliche Risiken bzw. Hindernisse, oder?
Stimmt. Die Armut spielt da eine große Rolle. Die Eltern können sich nicht immer leisten, in einem Spital ihr Kind auf die Welt zu bringen. Und die bevorzugen Hausgeburten vor allem, weil wir doch erfahrene Hebammen in den Dörfern gibt. Und wenn es ein Risiko beim Geburt gibt und das Kind vielleicht braucht der Sauerstoff und hat das nicht bekommen, dann ist das Risiko groß. Also es kommt vor, dass wir Neugeborene bekommen, die 2 Stunden blau waren, haben kein Oxygen bekommen und sind mit normalem Transport zu uns gekommen. Hier bekommt man das Kind mit einem Krankenwagen, Sauerstoff ist geliefert. Dort kommen sie mit normalem Transport und haben keinen Sauerstoff bekommen.
Das heißt, es gibt dann Schäden, oder? Es gibt ja, quasi Hirnschäden oder
ganz
so,
genau.
Oder?
Ja.
Das heißt, es werden dann eigentlich behinderte Menschen daraus.
Genau.
Wie geht es denn mit denen weiter?
Das sind auch eine Sorge von unserer Arbeit. Also ich muss sagen, wenn unser Spital nicht gäbe in unserem Gebiet, wäre die Sterblichkeitsrate hoch. Ich kann mir wirklich Bethlehem ohne dieses Spital oder der Westbank nicht vorstellen.
Also nur um eine Zahl zu nennen, ich habe gehört, es sind etwa 19% der Neugeborenen sterben. Ist das richtig?
90%?
19.
Ah, 19. Stimmt.
Das heißt
stimmt.
Eigentlich, jedes fünfte Kind, das geboren wird, stirbt.
Ja.
Das ist ja unglaublich.
Ja, das ist sehr hoch. Ja.
Wir waren aber vorhin bei den Schäden vom Sauerstoffmangel durch den Transport sozusagen.
Genau. Und diese Behinderten sind ein Last für die Familie. Denn die Familie besteht nicht nur aus 2 Kindern. Der Durchschnitt auf den Dörfern ist 8, 9 Kinder. Und wenn einer behindert ist, dann ist das eine besondere Belastung für die Familie. Und das nimmt sehr viel Zeit von der Mutter. Und manche Familien, das beobachten wir immer wieder, vernachlässigen dieses behinderte Kind, weil er sie von der Familie abtrennt. Die Mutter kümmert sich nur um dieses Kind und hat keine Zeit für die Familie. Und manchmal gibt es schon einen Druck sogar von den Großeltern oder so, dass sie dieses Kind vernachlässigt. Und immer wieder kommen sie zur Aufnahme bei uns, die sind sowieso anfällig. Und da müssen wir auch mit Geld und mit psychischer Beratung unterstützen.
Also Sie haben eine Mehrfachbelastung, wenn man so will. Man hat die klassische Erste Hilfe und die leicht antiquierte schon Erste Hilfe im Sinne von Krankheitsbildern, die es bei uns eigentlich gar nicht mehr gibt. Sie haben die Geburtsschäden erwähnt, entstanden einerseits durch Inzucht und andererseits aber eben auch durch mangelnde Versorgung mit Sauerstoff und so weiter. Sie haben dann den Umgang mit Behinderung erwähnt. Sie haben aber auch gesagt, dass Sie Mütterkurse machen, dass Sie Sozialarbeit anbieten. Wie fest können Sie denn auch Einfluss nehmen auf die Bildung der Menschen, vielleicht im Land? Also, dass Sie sagen, okay, bei uns kann man auch arbeiten kommen oder wir geben eine Ausbildung, jungen Frauen beispielsweise. Ist das etwas, was Sie auch machen?
Ja, das ist eine tolle Sache, die wir machen. Wir haben eine Krankenschwesterschule und da können die Krankenschwester zu, wir nennen das Practical Nurses ausgebildet werden. Die bekommen eine 2 Jahre Ausbildung und machen nachher ein staatliches Examen, wo sie von der Stadt anerkannt werden. Und die können entweder bei uns im Spital arbeiten oder auch in den anderen Krankenhäusern in Bethlehem. Und die sind immer bekannt, dass die Krankenschwestern vom Baby Hospital, dass sie ein gutes Niveau haben. Und das finde ich eine tolle Sache für die Frauen des Landes, dass sie selber einen Beruf haben, dass sie Geld verdienen können und dass sie auch bestimmen über ihr Leben.
Ich kann mir jetzt vorstellen, also eine Arbeit in der Medizin, im Gesundheitswesen ist ja per se schon ein tougher Job. Man ist da ausgeliefert dem Leben so nah wie eigentlich sonst nirgends. Wie verkraften Sie das und auch Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem permanenten Ausnahmezustand, in diesem permanenten Druck eigentlich die Lebenserhaltung zu gewährleisten, sage ich jetzt mal so ein bisschen holzschnittartig. Wie machen Sie das?
Es ist so, unsere Aufgabe ist wirklich schwierig. Manchmal müssen wir auch mit den Kindern weinen, wenn es schlecht wird. Aber wir haben auch sehr viele Erfolgserlebnisse. Und das gibt uns die Kraft zum Weitermachen. Ein Kind, der kommt und heult, atmet schwer, seine Mutter heult auch und bessert sich jeden Tag. Und am dritten Tag sind beide gesund, beide können lachen und haben Freude. Also das ist ein Erlebnis, was uns alle stärkt zum Weitermachen. Mich und die Krankenschwestern und alle Ärzte.
Wie unterstützt man denn eine Stimmung, eine positive Stimmung, wenn alle Zeichen rundum so negativ sind? Wie machen Sie das? Wie schaffen Sie das?
Es ist nicht immer leicht eigentlich. Manchmal gibt es so Ereignisse oder politische Ereignisse, wo alle Mitarbeiter wirklich depressiv und müde sind. Da kann man wenig machen. Aber man versucht, aufeinander zu heitern, indem man eine gute Stimmung verbreitet, einen Witz erzählt. Manchmal reicht es, habe ich beobachtet als Chefärztin mal, lachend in einer Abteilung zu gehen. Das kann schon die anderen anstecken und eine bessere Stimmung verbreiten.
Wie machen Sie das denn nach außen? Sie sind ja die Chefärztin, sind die Chefin sozusagen. Von Ihnen wird vielleicht eher verlangt oder Sie verlangen das auch von sich, dass Sie das Gesicht bewahren und Haltung zeigen. Das kann ich mir ja vorstellen. Ist auch nicht immer so einfach, oder? Für Sie persönlich, wie Sie die Leute nicht verunsichern, indem Sie sagen, ja, ich bin auch einfach so traurig und so kraftlos oder so. Wie machen Sie das?
Ich versuche, das zu machen durch Motivation, obwohl muss ich immer wieder sagen, manchmal muss ich das Zimmer verlassen, um mich zusammenzunehmen und diese Traurigkeit zu bearbeiten. Und dann gehe ich wieder zurück, um nicht zu zeigen, dass ich irgendwie in dem Moment schwach geworden bin. Also es passiert mir schon.
Gibt es denn so eine Art Supervision? Das kennt man ja, dass man dann irgendwie versucht, einfach die Muster mal auf den Tisch zu legen. Sie lachen jetzt sehr wahrscheinlich. Ist das ein Luxusthema, ein Luxusproblem, was ich jetzt da angesprochen habe? Ist das so?
Eigentlich Supervision kennt man nicht in der Art und Weise. wir haben in unserer Gesellschaft eher die Gesellschaft, die Familie, die einer unterstützt, dass Geschwister miteinander reden, Nachbarn einander unterstützen. Aber Supervision als solches gibt es nicht.
Das heißt, es ist aber auch eine stärkere Hierarchie. Also Sie als Chefärztin, als Frau in einer arabisch geprägten Gesellschaft, kann ich mir vorstellen, dass da auch gewisse Sachen sind, die Sie gar nicht mit niemandem besprechen können, oder?
Ja, es ist so, ich kann nicht leicht jammern als Frau. Ganz im Gegenteil, ich muss das Doppelte schaffen, um mich zu beweisen. Ich habe aber Glück gehabt, dass ich von der Kinderhilfe Bethlehem einen Managementkurs bekommen habe. Und diese Frau, die für mich Managementkurs macht, macht eine Art Supervision und Coaching für mich. Sie ist eine pensionierte Frau und kann durch diesen Computer ich kann immer Zugang zu ihr haben und doch meine Probleme bei ihr, vor allem wenn es um Spitalprobleme geht, besprechen, und die gibt mir den richtigen Rat im richtigen Moment.
Also es gibt wie so eine Fernunterstützung sozusagen.
Ja, genau. Mhm.
Wir hören wieder ein bisschen Musik. Sie haben sich für Ihre beiden Buben, 12 und 10,5 Jahre alt, etwas ausgesucht, was Hip-Hop-Rap ist. Wir haben jetzt spontan entschieden, wir nehmen Outkast mit Miss Jackson. Tanzen Sie auch mal mit Ihren Kindern oder wie ist das eigentlich?
Ja, ich sage Ihnen, wenn es manchmal oder meistens, wenn es die Spannung zu groß ist, dann machen wir Musik und ich versuche, der Lärm von draußen nicht, dass es in dem Haus reindringt. Und das machen wir. Wir spielen, wir machen Musik und die mögen sehr gerne Rapmusik und sogar gibt es palästinensische Gruppen, die jetzt auf Arabisch Rap singen und das ist ihre Lieblingsmusik.
Yeah, this one right here goes out to all the babies, mamas, 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 mamas.
Der ist drin.
To make your daughter cry, I apologize.
Fokus am Montagabend, mein heutiger Gast hier am Awad Marzouga, Chefärztin am Caritas Baby Hospital in Bethlehem. Wir reden über das Leben im isolierten Palästina, wo rund 4 Flugstunden von hier entfernt ist. Frau Marzouga, 4 Flugstunden etwa kann man sagen, das ist Bethlehem von hier entfernt. Das ist eigentlich gar nicht weit, oder? Und trotzdem haben Sie jetzt viel erzählt, was für mich klingt wie aus einer anderen Zeit, aus einer anderen Welt. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, habe ich manchmal jetzt auch während dieses Gespräches mich ein bisschen geschämt. Ich habe mich ein bisschen geschämt, Sie Dinge zu fragen, weil ich bin ja hier in der komfortablen Situation, dass ich Ihnen die Frage stellen kann und bin im warm beheizten Studio in der sicheren Schweiz und Sie sind ja nur auf Besuch und gehen wieder zurück. Wie empfinden Sie das jetzt auch während dieser Vortragsreihe, die Sie machen, wo Sie erklären und erzählen aus Ihrem Leben, wenn Sie eigentlich in ein Land kommen, wo Sie merken, es ist wichtig, dass die Menschen das wissen da, weil wir sind auch auf diese Spenden angewiesen. Auf der anderen Seite denken Sie sich doch sicher häufig, ihr wisst ja gar nicht, wovon ich rede. Wie ist das für Sie?
Also Ihr Gefühl teilen auch ausländische Kollegen, die bei uns kommen und arbeiten, und die sagen mir, ja, wir schämen uns, weil wir uns bewegen können in eurem Land und ihr könnt euch nicht bewegen. Aber es ist normal für uns, ich akzeptiere es so, weil das so ist eigentlich. Hier ist man nicht dran schuld in der Schweiz, dass die Israelis uns abriegeln. Beneide die Leute, die hier leben eigentlich. Die haben so ein schönes Land, ein friedliches Land. Die haben nicht diesen Druck der politischen Ereignisse. Ich wünsche mir, dass meine Kinder auch in so einem Land leben würden. Und ich bin erstaunt und positiv beeindruckt, dass die Leute gut bei der Veranstaltungen unsere Sache verfolgen und positiv reagieren. Und ich sehe einen Sinn da, denen zu erzählen, wie es den Leuten in Bethlehem geht und sie zu stärken, doch für unser Spital zu spenden. Denn da, das Geld wird gebraucht und das kommt für die Kinder. Und ich sehe einen Sinn in diesen Veranstaltungen.
Gibt es denn angesichts dieser sich eigentlich fast stetig wiederholenden politischen Misserfolge und mangels wirklich Perspektiven, die greifbar sind? Sie sind sehr oft enttäuscht worden auch schon. Die Geschichte dauert jetzt, sage ich mal, ganz salopp über so 70 Jahre etwa. Also die Konflikte sind on and off in der Gegend. Man kommt eigentlich nicht zur Ruhe. Sie sind eigentlich auch so aufgewachsen in diesem Gefühl. Mehr oder weniger ist es nie Anführungsschlusszeichen, normal. Kann man da überhaupt noch etwas entwickeln, was an morgen gedacht wird, für sich selbst, oder wie sieht das aus?
Eigentlich leben wir mit der Tatsache, dass wir keine Zukunft haben. Man versucht so viel wie möglich an morgen zu denken oder versucht etwas vorzuplanen, aber richtig planen kann man nicht. Man kann zum Beispiel, bis zur letzten Minute vor meiner Reise wusste ich nicht sicher, dass ich doch ausreisen werde. Denn man wird überrascht mit irgendeinem Ereignis. Also planen kann man nicht.
Also es gibt keine Sicherheit, es gibt nur den Moment eigentlich, den man haben kann. Wie schaffen Sie es denn aufgrund dieser Situation und dieser Umstände auch irgendwie noch eine Art differenzierte Sicht auch zuzulassen, also dass sie nicht einfach vielleicht in eine, ja, sage ich jetzt mal, holzschnittartige Schuldzuweisung verfallen und sagen, das sind die Guten, das sind die Bösen und wir sind eigentlich immer die Opfer, weil das kommt in ihren Vorträgen auch ein bisschen durch, dass sie sich bemühen, noch eine andere Seite. Wie machen Sie das?
Es ist so, dass wir Opfer sind, das ist eine ganz klare Sache. Aber ich versuche mich manchmal in der Rolle von einem Israelis zu versetzen. Und ich frage mich, warum machen sie das? Also wenn ich Israelin wäre oder israelische Mutter wäre, würde ich das machen? Also meine Kinder zum Krieg schicken, sie immer zu Soldaten zu erziehen, um auf andere zu schießen und zu schikanieren? Und manchmal versuche ich einen Grund zu finden, dass sie vielleicht Angst haben, dass sie sich bedroht fühlen, aber es rechtfertigt nicht, was gerade in Palästina gemacht wird. Also es wird mit Brutalität die Menschenrechte verachtet.
Sie haben mich, und das hat mich sehr erstaunt, Sie haben in einem dieser Vorträge auch erwähnt, dass Sie Kontakt haben mit israelischen Ärzten. Also es gibt offenbar einen normalen Austausch zwischen diesen Ländern, aber politisch und im Alltag dann per se irgendwie doch nicht. An einem Checkpoint ist das ganz klar Besatzer und Besetzte, oder?
Genau.
Also den Austausch gibt es aber dennoch, das finde ich ja so erstaunlich. Also ich stelle mir natürlich jetzt vor, hier aus der Distanz betrachtet, das ist alles abgeriegelt. Es gibt keine Auseinandersetzung, keinen Dialog, kein Begegnen.
Nein, auf menschlicher Ebene ist das möglich. Also die sind genauso wie Menschen wie wir. Und ich habe mit vielen Kollegen in Israel guten Kontakt. Und wir schicken auch unsere Patienten zu israelischen Spitälen. Da läuft das bestens. Also da denken wir gar nicht an Politik. Aber die Regierungen sorgen dafür, dass es immer einen Hass gibt, dass ein Israeli sich immer bedroht fühlt von diesem Palästinenser. Und sorgen für Trennung. Und ich denke mir, wenn es zur Versöhnung kommen sollte, sollten die Menschen miteinander mehr reden, miteinander näher aneinander sein. Und durch eine Mauer reicht man das gar nicht. Ganz im Gegenteil, das erzeugt Hass und Frustration.
Das verschärft es eigentlich, oder?
Sicher.
Stellen Sie sich manchmal auch die Sinnfrage, die Frage der Verhältnismäßigkeit, wenn Sie jetzt beispielsweise das Leben eines kleinen Jungens retten können mit einem Herzfehler und gleichzeitig kommen bei einem Raketenangriff wieder 5 Kinder ums Leben. Beispielsweise, wie macht man das im Kopf, wie geht man damit um, dass gerade in Ihrer täglichen Arbeit als Ärztin sich das auch nicht negativ niederschlägt?
Man versucht immer, sich auf das Leben von einem Menschen zu konzentrieren, der gerade in Gefahr ist. Und wenn ich ein Kind vor mir mit einem Herzfehler habe, dann muss ich für dieses Kind was tun. Eine Rakete zu verhindern, dass sie gerade in diesem Moment fällt, kann ich nicht verhindern. Also ich mache, was ich kann und ich kann etwas für die Kranken machen. Also mache ich das.
Das ist außerhalb ihrer Möglichkeiten.
Genau.
Wie fest lassen Sie Zweifel zu an Ihrer Arbeit? Dürfen Sie das?
In welcher Hinsicht meinen Sie
in
das?
In der Hinsicht, dass Sie vielleicht auch sagen, okay, das macht ja schon Sinn in dem Moment vielleicht, dass ich es mache, aber es ist wie Sisyphus, der mit dem Stein, der immer wieder runterkommt.
Wissen Sie, manchmal denke ich doch so. Ich denke mir, wir kämpfen jetzt, dass ein Kind, was ausgetrocknet ist, dass er wieder am Leben bleibt. Und ein Kind, was Herzfehler ist, dass sie korrigiert ist und dass er wächst und zu einem Mann wird. Und irgendwann mal wird er erschossen von israelischen Soldaten. Das kommt mir schon zum Sinne, aber wieder mal, das kann ich nicht verhindern.
Ich habe vorhin gesagt, dass ich mich ein bisschen auch schäme. Der Rahmen ist klar, es ist eine Radiosendung, Sie sind mein Gast. Ich fülle eine Stunde, ich versuche ein Thema zu portieren, das in den Schlagzeilen so vorkommt, dass die meisten Leute sagen, ja, ja, das gibt es, aber das gibt es schon so lange, dass ich es nicht, eigentlich nicht mehr hören kann. Das ist vielleicht ein bisschen eine lange Frage, aber Patentrezepte, das gibt es keine. Man hat auch gesehen, dass die Politik eigentlich versagt. Wir können Briefe schreiben, Mahnwachen machen, spenden. Sind sicher alles Dinge, die wichtig sind und nötig und nützlich, aber gibt es etwas, was man sonst noch tun kann, außerhalb der gängigen Formen von Hilfe?
Also es ist gut, sich zu informieren, dass sie wissen, wie die Menschen in Bethlehem leben, wie die Palästinenser überhaupt leiden. Das ist wichtig. Dass die Leute einfach kommen und mit ihren eigenen Augen sehen, wie die Situation ist. Bethlehem ist eine abgeriegelte Stadt und die ist eine arme Stadt, die ausstirbt. Wenn einer als Tourist kommt und dort in Hotels schläft und wieder etwas in Bethlehem einkauft, was jetzt nicht mehr möglich ist, dann bekommt die Stadt etwas davon. Sie informieren sich und sie tun die Leute etwas zugute. Unterstützen Sie das Spital von Bethlehem. Wenn Sie das Spital von Bethlehem unterstützen, kommt es auch zu den Kindern zugute und die Leute spüren wirklich hautnah in unserem Spital die Solidarität und die Nächstenliebe. Und hier ist etwas, wo sie wirklich etwas tun können. Die Politiker können sie nicht beeinflussen und an dem Vorgang, dass die Palästinenser einfach unter Druck bleiben, können sie nichts ändern wahrscheinlich.
Letzte Frage, wenn Sie nur an sich mal denken, was wünschen Sie sich für sich selbst?
Ach, ich habe sehr viele Wünsche. Als Mutter wünsche ich mir, dass meine Kinder gesund bleiben, dass sie nicht durch die politischen Ereignisse irgendwann mal in Gefahr kommen. Und es gibt viele Male, wo ich gezittert habe und gebeten habe, dass sie heil nach Hause zurückkommen, dass sie irgendwann mal die Freiheit erleben und in Bethlehem leben können. Als Ärztin wünsche ich mir, dass unser Spital weiter besteht, dass wir uns entwickeln können sogar. Bald bauen wir und erweitern wir die Ambulatorium, weil wir einen Sturm von Patienten haben und mit der Gebäude, was wir gerade haben, nicht zurechtkommen. Also müssen wir erweitern, dass wir wirklich unsere Dienste erweitern können und das Volk und die Kinder des Volkes dienen können. Und als Palästinenserin wünsche ich mir, dass diese Besatzung mal zu Ende geht und dass die Israelis begreifen, dass wir friedliche Menschen sind und uns nach Frieden sehnen und endlich mal als normale Menschen leben wollen.
Ja, Mawad Marzouga, ich wünsche Ihnen alles, alles erdenklich Gute und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren Besuch. Herzlichen Dank.
Nicht zu danken, danke.
Das war der Fokus, der Hannes Hug sagt einen schönen Abend und eine gute Woche.
DRS3 Podcast.